Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hoffnung. Es gibt sterbende Hoffnung und es gibt eine lebendige Hoffnung, der Tod nichts anhaben kann. Sterbende Hoffnungen sind all die Hoffnungen in dieser Welt. Wir kennen dieses deutsche Sprichwort nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn sie zuletzt stirbt, schließlich und endlich stirbt jede menschliche, jede irdische, jede weltliche Hoffnung. Da gibt es so die kleinen Hoffnungen, nicht? Bei dem einen oder anderen ist gestern Abend so eine kleine Hoffnung gestorben. Als er den Lottoschein dann abgeglichen hat mit dem, was dann bei den Lottoziehungen kurz vor 8 rausgekommen ist und man festgestellt hat, wieder keine 6 richtige mit Zusatzzahlen, nicht? Da war man so für einen kleinen Moment enttäuscht. Da war so eine kleine Hoffnung auf den großen Geldgewinn wieder gestorben. Da gibt es so die Hoffnung, die sterben, wenn man dann im Sommer in Urlaub fährt, nicht? Und man hat 14 Tage sich gefreut, Sonnenschein und alles ganz wunderbar. Und bis zum 11. Tag, da regnet es nur und es ist Streit in der Familie und die Wetterprognose für die nächsten 3 Tage verheißt dann auch nur noch dunkle Wolken. Dann ist auch wieder so eine kleine Hoffnung gestorben. Aber es sterben auch große Hoffnungen, echt. Da ist man in der Ehe schon viele Jahre und Jahrzehnte unterwegs, aber man hat sich entfremdet, die Liebe ist erkaltet, aber man hofft immer noch. Und auf einmal erklärt einem der Ehepartner, du, ich habe da jemand anderen gefunden, ich ziehe da nächste Woche aus. Auch da sterben Hoffnungen. Oder so eine andere Hoffnung, die stirbt. Da hat man die schlimme Krebserkrankung, die Diagnose vom Arzt bekommen. Da kämpft man, da hofft man. Und schließlich und endlich wird einem dann doch klar, es wird nichts mehr in dieser Welt. Das wird die finale Erkrankung sein, ich werde daran sterben. Und so könnte ich weitermachen, alles, woran man in dieser Welt glaubt, an Irdischem, alles, worauf man seine Hoffnung setzt, eben in dieser zu enden gehenden Erde, sind letztlich Hoffnungen, die sterben. Die kein Leben in sich haben, nur für einen kleinen Moment, aber die dann verpuffen und die, wenn sie verpuffen, das menschliche Leben schwer machen, depressiv machen, kaputt machen. Da ist es gut, liebe Brüder und Schwestern, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht stirbt, die lebt. Nämlich unser lebendiger Herr in Jesus Christus. Und von dieser lebendigen Hoffnung kündet unser Predigtext am heutigen Morgen. Wir wollen hören auf 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Da schreibt der Apostel Petrus voll des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses kostbare Wort, das du uns heute Morgen schenkst, in diesem Gottesdienst, in unser Leben hinein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt sprichst durch diese Predigt in unsere Herzen, in unseren Glauben hinein. Und ich möchte dich bitten, dass das, was wir verstehen und hören für unser Leben und unseren Glauben, dass wir das annehmen und dass wir uns danach ausrichten. Herr, schenk es bitte, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern dass wir dem Gehorsam nachfolgen, was du uns sagst. Und wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass du sprichst durch diese Predigt und so wollen wir eins werden in der Bitte, dass wir zu dir rufen, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung, dieses Schlagwort, das Petrus eben hier bringt in diesem Predigtext. Ich habe uns heute Morgen 4 Punkte mitgebracht. Erstens, ich möchte sprechen von der Notwendigkeit der lebendigen Hoffnung. Zweitens, vom Inhalt der lebendigen Hoffnung. Drittens, von der Auswirkung der lebendigen Hoffnung. und viertens von dem Zugang zur lebendigen Hoffnung. Das Erste, die Notwendigkeit der lebendigen Hoffnung. Die Notwendigkeit, dass wir lebendige Hoffnung brauchen, hat eben damit zu tun, dass es in dieser Welt nur sterbende Hoffnung gibt. Und dass, wenn man in dieser Welt lebt, man immer wieder mit Enttäuschungen, immer wieder mit Krisen, mit Leid zu tun hat. Die Bibel bringt diese ganzen Begriffe in ein Wort unter, die nennt das Anfechtung. Davon spricht Petrus hier auch in diesem Text nicht. Wir sind traurig, so spricht er hier, in mancherlei Anfechtung. Und ich denke, da kann jeder von euch ein Lied von singen, von den Anfechtungen, die er in seinem Leben erfahren hat, weil eben die irdischen Hoffnungen geplatzt sind. Sich Dinge in dem Leben nicht so entwickelt haben, wie man sich's vorgestellt und erträumt hatte, sondern wenn man dann ganz nüchtern am Boden der Realität ankam, man fix und fertig war und die Zukunft nur noch düster aussah. Und weil das für ein menschliches Leben manchmal unerträglich ist, deshalb braucht der Mensch lebendige Hoffnung. Etwas, was nicht kaputt gehen kann. Etwas, was nicht zerstört werden kann. Das ist eben schon gesagt, der Widersacher, der hat in seiner Werkzeugkiste so ganz viele unterschiedliche Tools, mit denen er versucht, uns kaputt zu machen, zu zerstören. Das ist das Ziel des Widersachers. Und vor allen Dingen an unseren Glauben geht er daran und ficht ihn an. Mit dem alle Hoffnung nehmen, dass wir irgendwann da liegen und dann ganz einpacken und sagen, hat doch alles keinen Sinn. Wisst ihr, unser Glaube, der kann durch Zweifel durchlöchert werden. Das ist so ein Werkzeug des Teufels. Unser Glaube kann durch Trägheit unterhüllt werden. Das ist ein anderes Werkzeug. Ganz großes Werkzeug sind die Sünden. Durch die Sünden, die wir tun, da wird der Glaube ganz wackelig. Und auch durch Leid und Kummer, so ein anderes Werkzeug des Teufels, kann der Glaube ganz, ganz düster werden. Das sind Anfechtungen, mit denen versucht wird, mit dem Teufel einfach unser Leben zu zerstören, schlecht zu machen, unseren Glauben zu zerstören. Und wenn wir in dieser Welt sind, in diesem Leben, werden wir das immer wieder leben. Neben all dem Guten, was dann kommt, kommt aber auch in jedem Leben die Anfechtung, diese Krisen, das Leid, wo man, wie gesagt, am Boden der Realitäten ist. Und da ist es notwendig, dass es eine lebendige Hoffnung gibt. Eine lebendige Hoffnung. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Bild. Wenn ihr durch die Wüste wandern müsstet, so durch die Sahara, hättet so 1000 Kilometer vor euch und würdet losgehen, durch den Sand, bei der unglaublichen Hitze halt und die körperliche Anstrengung, da wüsstet ihr, ihr bräuchtet vor allen Dingen eins, Wasser. Wenn ihr da kein Wasser habt, würdet ihr durch die Wüste gehen, bei all den Anstrengungen, bei der Hitze, da ist ganz schnell Schluss, da macht ihr einen halben Tag und dann war's das. Und genauso ist Leben in dieser Welt ohne lebendige Hoffnung. Dann erwischt's dich früher oder später, dann war's das, wenn du nicht die lebendige Hoffnung hast, das lebendige Wasser. Das lebendige Wasser, was dir Hoffnung gibt und was dich immer weitergehen lässt, trotz all der Strapazen, die auf diesem Weg in dieser Erde und dir abverlangt werden. Jetzt gibt es ja Menschen, die fragen dann, ja, wieso ist denn das eigentlich so? Warum hat Gott das denn zugelassen? Warum gibt es denn überhaupt die Anfechtung? Warum muss er denn erst lebendige Hoffnung machen? Er könnte uns doch hier schon das Paradies schenken. Das haben wir nicht in dieser Welt. Wir sind in einer gefallenen Welt, in der endlichen Welt, die Gott so nicht wollte. Er schenkt uns als Hilfe in dieser gefallenen Welt mit den zu Ende gehenden und sterbenden Hoffnung die lebendige Hoffnung. Aber warum macht er das denn? Da gibt übrigens unser Predigttext eine klare Antwort drauf. Die Anfechtungen, die sind nicht nur negativ. Wir wollen das ja nicht. Wir Menschen, wir wollen ja ein glückliches, zufriedenes Leben. Wir wollen alle bis 95 Jahre leben, bei bester Gesundheit. Und dann wollen wir im Schlaf irgendwie wegnicken, halt nicht so nach dem Motto, aber im 94. Leben zwar noch eine Weltreise gemacht haben, nicht? Die Ehe soll klappen, Beruf muss alles erfolgreich sein, dickes Bankkonto, nicht? Die Kinder, tolle Berufsausbildung, all das ist ja unsere Vorstellung vom Leben. Und Anfechtungen und all diese Dinge, die sind ja ganz weit weg. Aber wisst ihr, das müssen wir im Glauben lernen. Anfechtungen haben etwas Positives. Jakobusbrief heißt es einmal, liebe Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Wieso das denn? Nun, Petrus beantwortet das hier ganz deutlich. Wahrer Glaube wird erst durch Anfechtung zum wahren Glauben. Er gebraucht hier das Bild des Herstellens von Gold. Nicht, ihr wisst, Gold und Golderz, man muss ja unglaubliche Mengen von Tonnen Golderz haben, um so was weiß ich, so ein paar Gramm Gold rauszubringen. Damit das passieren kann, um reines Gold zu gewinnen, muss es von allen Beimischungen, von allen Verunreinigungen gereinigt und befreit werden. Bei hoher Temperatur wird goldhaltiges Erz ausgeschmolzen, das ist ein sehr komplizierter und aufwendiger Prozess, aber am Ende kommt eins raus, reines glänzendes Gold. Und all die Schlacke, all das unwertvolle Metall, das fällt ab. Und bei unserem Glauben ist es genauso wie bei so einer goldhaltigen Metallmischung. Es muss befreit werden von all den Beimengungen, die falsch sind. Unser Glaube muss befreit werden von egoistischen Hoffnungen und selbstsüchtigen Erwartungen, von unserer Wichtigtuerei und unserer Geltungssucht, von unserer Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Und das passiert durch Anfechtung. Und dadurch wird der Glaube rein. Ja, das tut weh, aber das ist hilfreich und lehrreich. Und seid Gott dankbar, wenn er das tut. Denn solange ihr an den irdischen Hoffnungen festhaltet, und die wollen wir haben, und dann gebraucht man ja manchmal auch den lieben Gott nicht. Lieber Gott, du musst jetzt, damit das in Erfüllung geht, nicht Gott als Wunscherfüllungsmaschine, nicht? Ich brauche dich, damit du eine viel größere Hoffnung für mich erfüllst, nicht? So funktioniert es nicht. Sondern die Anfechtungen, die zeigen uns das, was falsch ist. Das ist etwa so, als wenn ihr krank im Bett liegt und ihr habt da so einen ganzen Haufen Medikamente am Nachttisch stehen, dann kommt euer Hausarzt, der guckt sich so die 20 Packungen an und sagt, du liebe Zeit, hier die 19 Dinger, schmeiß mal sofort weg, total kontraproduktiv. Hier das eine, das musst du nehmen, das ist wichtig, dann gesundest du. Da müsst ihr nicht traurig sein und diesen Arzt anklagen, so nach dem Motto, ja, wie kannst du denn nur 19 Packungen wegschmeißen, was die gekostet haben, sondern der hat euch geholfen, damit ihr gesundet. Und genauso ist es bei Anfechtung. Das ist wichtig für unseren Glauben, so sagt es eben die Schrift hier, dass unser Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde. Und das Tolle ist, dass wir diese Entschlackungsprozesse überleben und durchgehen können einfach, weil Jesus da ist. Das ist natürlich notwendig, dass wir diese lebendige Hoffnung haben. Ohne das würden wir es nicht überleben, wenn dann uns die falschen Hoffnungen genommen werden. Aber das ist wichtig, dass der Glaube auch gereinigt wird. Aber für diese Reinigung ist wichtig, ist es notwendig, dass wir eben lebendige Hoffnung haben. Und diese lebendige Hoffnung ist Jesus Christus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt, der Inhalt der lebendigen Hoffnung. Das ist wichtig, dass ihr auf eurem geistlichen Nachttisch nur eine Medizin der Hoffnung stehen habt. Jesus Christus und keine andere Hoffnung. Nicht euer Geld, nicht eure Ehe, nicht eure Gesundheit, nicht eure körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist alles nice to have, das dürft ihr haben. Aber wehe, das wird zu eurer Hoffnung. Dann dekliniert euch der Teufel durch in dieser Welt von A bis Z und dann schmeißt er euch letztlich runter auf den Boden und dann wird er euch niederdrücken. Unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung, die eben nicht sterben kann, ist Jesus Christus. Wenn du zu dieser Gesellschaft mit begründeter Hoffnung gehörst, dann weißt du einst, dass Jesus auferstanden ist. Und dann weißt du auch einst, dass in dieser Welt letztlich nichts etwas anhaben kann. Wie eben Paul Gerhardt, dieses Lied, was wir gesungen haben, der hat viel Schlimmes erlebt. Du musst dir mal vorstellen, 5 Kinder und 4 musst du beerdigen. Frau beerdigt. Furchtbare Dinge, der 30-jährige Krieg, ganz, ganz schlimm. Aber der hatte oft Hoffnung. Er hatte seine Hoffnung nicht auf seine Frau, nicht auf seine Kinder, auch nicht auf seine eigene berufliche Karriere gesetzt, sondern allein auf Jesus Christus. Und deshalb konnte der auch, der hat nur Lublieder geschrieben, der hat kein einziges Klagelied geschrieben, dieser Mann. Deshalb war der getrost, der hatte was gehabt, was ihn gehalten hat, weil er die lebendige Hoffnung hatte. Der Inhalt der lebendigen Hoffnung ist Jesus Christus, der Auferstandene, der uns ewiges Leben im himmlischen Jerusalem schenkt. Das ist der Inhalt der lebendigen Hoffnung. Und wenn du das richtig weißt, dann ist alles in Ordnung. Und das frage ich heute Morgen, dass ihr hoffentlich alle das genau wisst, dass das so ist. Das, was mit dir passiert, wenn du eines Tages dir die Augen zumachst, das Herz aufhört zu schlagen, wo du dann bist. Wenn du dann weißt, Halleluja, jetzt geht's erst richtig los mit dem Leben, nicht? Dann ist nämlich die Party für immer halt nicht in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Da kannst du das ganze Leid hier ertragen. Weißt du das nicht, führst du ein furchtbares Leben. Dass Jesus Christus auferstanden ist, das lebt, das muss wirklich Gewissheit sein. Nicht irgendwie so nebulös, vage vermuten, könnte ja sein oder so intellektuell, dogmatisch richtig nachgeplappert, weil es Pastor Huntemann, Pastor Motsch und Pastor Latzel erzählt haben, da will ich es auch mal annehmen. Oder so nach dem Motto, es ist ja traditionell, kulturell in unserer Familie überliefert halt, nicht Brauch in unserer Verwandtschaft, deshalb will ich da mal glauben, aber es ist nicht wirklich lebendig in mir. Dass Jesus Christus lebt, das muss in dir lebendig sein, dass er auferstanden ist, sonst hast du keine Hoffnung. Und das kann man nachprüfen, da kann sich jeder selber fragen, ist er in deinem Herzen wirklich lebendig, weißt du, dass Jesus lebt, ja oder nein? Das weißt du genauso, wie du weißt, ich bin verheiratet oder nicht verheiratet. Wenn du da nicht direkt das Ja rausschreien kannst, dann weißt du, ist was nicht in Ordnung, dann hast du nicht den Heiligen Geist, dann bist du nicht, wie es hier drin heißt, wiedergeboren. Dann hast du auch keine Hoffnung. Und wenn das bei dir so sein sollte, dann rufe ich dich in dieser Predigt ein, unternimm was. Komm gleich nach den nächsten beiden Punkten, sodass du zu dieser lebendigen Hoffnung kommst. Aber wenn du die hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Übrigens, das ist auch mein Hauptjob. Mein Hauptjob ist nicht dafür zu sorgen, dass dieses Gebäude in seiner wunderschönen Pracht erhalten bleibt. Mein Hauptjob ist auch nicht, irgendwelchen Kulturprotestantismus hier zu betreiben, dass irgendwelche Bremer Traditionen, die mit dem Protestantismus zu tun haben, tradiert werden. Mein Job ist es, Menschen diese Hoffnung von Jesus Christus zu bringen. Deshalb war auch eine der ersten Amtshandlungen, da vorne dieses Schild bei uns am Parkplatz rauszureißen, wo drauf stand, halt nicht hier, wer hier parkt, zahlt 50 D-Mark Strafe halt, nicht? Parken verboten. Wir haben hingestellt, Christus ist auferstanden, das ist unsere Botschaft. Als ich meine erste Predigt von dieser Kanzel gehalten habe, Dezember 2007, habe ich das gesagt. Ich lege euch mit dieser Predigt meine theologische Visitenkarte hin und habe gepredigt über Johannes 11, Vers 25. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das war auch die Predigt, die ich in meiner alten Gemeinde als erstes gehalten habe. Und darum geht es in meinem Dienst. Um nichts anderes. Wir haben immer wieder auch so Diskussionen hier in der Gemeinde, so nach dem Motto, was denn Pastor Lötzl auch noch alles anders machen müsste und wie wir die Dinge ausrichten. Pastor Lötzl macht nichts anderes. Es geht um die Vermittlung der Hoffnung, die wir haben, diese lebendige Hoffnung. Nicht deshalb, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil das mein Job von Gott ist. Und manches, was auch in der Gemeinde schwierig ist, hat damit zu tun. Leute fragen, wieso haben wir denn immer noch kein Logo? Sind wir seit 4 Jahren unterwegs? Wieso haben wir noch kein Logo in dieser Gemeinde? Schon 3-mal Unternehmen auch mit beauftragt halt. Die haben uns dann erklärt, was für Signes man machen muss. Aber da bin ich komplett stur, was für die Kirchvorsteher manchmal sehr schwer ist. Ich habe gesagt, in das Logo dieser Gemeinde kommt der Satz rein, Christus ist auferstanden. So, das war bei uns in meiner alten Gemeinde genauso. Wir haben eine Stiftung gegründet und da war alles in Ordnung. Wir waren uns über den Stiftungszweck, nur der Name der Stiftung. Da habe ich gesagt, diese Stiftung heißt Christus ist auferstanden. Das wollten die nicht. Mensch, das ist zu hart, zu evangelikal halt. Nix. Wir haben die dann erst gegründet. Ging nicht, da bleibe ich wirklich knallhart und eisenhart. Darum geht es, die Auferstehung Jesu Christi, das ist unsere lebendige Hoffnung. Und das haben wir zu verkündigen, das haben wir zu bringen und das muss bei den Menschen sein. Und das kommt überall raus und das soll auch durch unser Logo rausquellen. Mir ist egal, ob da, was weiß ich, ein Signet von Martini drauf ist. Mich interessiert auch nicht der düsige Martini-Reiter oder solche Dinge, die auch wenn sie 300 Jahre transportiert sind. Mir geht es nur um die Auferstehung in Jesus Christus. Und da kann es jedem Christen nur drum gehen. Alles andere ist Beiwerk, nice to have, aber das Zentrum, Inhalt unserer lebendigen Hoffnung ist Jesus Christus. Diese Ausrichtung. Übrigens, ich bin da in guter Gesellschaft. Nicht, dass ich mich mit Paulus vergleichen will, aber dem wird Ähnliches vorgeworfen, wird gesagt, so nach dem Motto, ja, du musst ja noch andere Dinge bringen, nicht? Die Korinther sagen ihm, du musst noch anders predigen und anders irgendwelche Dinge machen. Da sagt er, liebe Brüder, 1. Korinther 2, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, euch nichts wissen zu lassen als allein Jesus Christus. Und darum geht es, allein um Jesus Christus. Er ist der Inhalt unserer Hoffnung. Er, der Lebendige selber, ist Gegenstand dessen, auf das wir hoffen. Und das möchte ich jetzt nochmal ganz deutlich machen. Ich kenne momentan nicht eure Hoffnungslosigkeit in dieser Welt, die euch quält. Ob ihr nun in der Ehe Probleme habt oder ob ihr gesundheitlich angeschlagen seid, ob es finanziell nicht so läuft, keine Ahnung. Aber ich kann dir eins sagen, hoff nicht auf das, was irdisch ist. Hoff nur auf eins, auf Christus, den Auferstandenen. Bitte ihn im Gebet darum, dass er dir Hoffnung gibt und dass er dich ausrichtet neu mit deinem Blick auf ihn hin, auf dass du von etwas ganz anderem erfüllt und beseelt wirst. Und dann wirst du trotz deiner Schwierigkeiten in dieser Welt neue Freudigkeit und Trost bekommen. Das kann ich dir garantieren. Richtet euch auf Jesus Christus. Hofft auf ihn. Hofft auf ihn, auf nichts anderes. Und das andere wird sich dann erledigen. Wenn ihr auf ihn hofft und ihm die Wege anbefehlt, so wie wir es eben gesungen haben in diesem Paul Gerhardt-Lied, dann wird letztlich, final alles gut werden. Vielleicht nicht in dieser Welt, aber spätestens in der Ewigkeit. Hofft auf Jesus Christus, den Inhalt unserer lebendigen Hoffnung. Und was passiert, wenn ich das tue? Das lesen wir auch hier im Text. Dann kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Dann bekomme ich Freude und Lob. Auswirkung der lebendigen Hoffnung, Freude und Lob. Wenn ich das tue, wenn ich diese lebendige Hoffnung habe, wenn ich auf Jesus Christus hoffe, darauf vertraue, dass wenn ich sterbe, dass ich ewiges Leben bekomme in der Ewigkeit, dann passieren 2 Dinge in mir. Erstens, ich freue mich, bin fröhlicher Mensch. Spricht eben Paulus auch hier, Petrus auch hier an in dem Predigtext halt nicht, dass wir uns dann freuen werden. kennen wir ja auch von den irdischen Hoffnungen. Also mal angenommen, gestern Abend bei dem Lottoschein wäre es jetzt nicht negativ gewesen, die Hoffnung wäre nicht gestorben, sondern ihr hättet abgeglichen, die 6 Zahlen, 3 stimmen, 17 stimmen, 24 stimmt, das wäre so weitergegangen, Zusatzzahl auch noch richtig und ihr hättet auf einmal 6 richtige mit Zusatzzahl. Ja, was wäre dann bei euch im Wohnzimmer los gewesen? Halt nicht von der Couch aufgesprungen und super, nicht und spitze nicht und die Tante Anna angerufen und die Kinder und hier könnt jetzt doch ein Auto kaufen und bla und da wäre die große Freude, Sektkorken auf, nicht, das wäre prima. Übrigens darf ich euch warnen, diese Dinge sind nur sehr kurzfristig, diese erfüllten irdischen Hoffnungen. Es gibt Untersuchungen in der Sozialpsychologie, dass die subjektiv unzufriedensten Menschen, klingt aberwitzig, Lottogewinner und Schönheitsköniginnen 20 Jahre nach ihrem Triumph sind. Das ist kein Witz, die denken dann so nach dem Motto, wenn es passiert, oh alles super, nicht, ich bin jetzt die Schönste der Welt oder der Stadt oder so ein Lottogewinner, jetzt ist alles rosa-rot. Aber die Hoffnung, die sich damit verbinden, mit Geld oder mit gutem Aussehen, die stellen hinterher fest, das ist es gar nicht gewesen und sind umso enttäuschter, wenn sie hinterher feststellen, das hat sich ja gar nicht erfüllt. Aber wenn Hoffnungen in Erfüllung gehen halt nicht, dann ist man froh. Und wenn man diese lebendige Hoffnung, das wollte ich damit deutlich machen, diese lebendige Hoffnung in Jesus Christus hat, da hat man Freudigkeit. Also wenn ich jemanden fragen würde, wie erklärst du Hoffnung? Da könnte ich einmal schön gestalzt erklären, also Definition geben, was ist Hoffnung? Hoffnung ist die getroste, fröhliche, zuversichtliche, erwartende, innerliche Ausrichtung auf das, was kommt. Nicht fröhliche, getroste, egal was kommt, kann ja passieren, was will, das ist Hoffnung. Ich könnte das also so definitionsmäßig erklären. Ich könnte es aber auch an dem altdeutschen Wort von Hoffnung erklären. Ich habe das schon 2-3 Mal hier gesagt. Hoffnung kommt von dem altdeutschen Wort hoppen, hüpfen, hoppen. Nicht in die Luft springen, nicht? Also wenn man fröhlich ist, springt man in die Luft, hoppen, nicht? Da kommt das hier Hoffnung. Sondern wenn man Hoffnung hat, da ist einem zum Springen zumute. Halleluja, alles ist super. Und wisst ihr, wenn ihr Jesus hat, das ist ein Kennzeichen dafür, wenn ihr wirklich lebendigen Glauben an Jesus Christus habt, dann seid ihr fröhlich. Kennzeichen lebendigen Glaubens, sagt die Bibel, wenn der Heilige Geist in uns ist, das ist, wenn wir wiedergeboren sind, ist Fröhlichkeit. Die Frucht des Geistes ist Freude. Wenn du lebendige Hoffnung hast, hast du Freude, egal was in dieser Welt passiert. Und das ist das, was Gott für dein Leben möchte. Der möchte dein Leben nicht zerstören wie der Widersacher, sondern der dich liebende Vater möchte dir in dieser schwierigen Welt mit all ihren Niederschlägen, mit all ihrem Kummer Fröhlichkeit geben, dass du als sein Kind wieder fröhlich bist. Und deshalb hat er dir lebendige Hoffnung in Jesus Christus gegeben. Und wenn du nicht fröhlich bist, dann bitte geh in die Seelsorge. Dann ist irgendwas bei deinem Glauben nicht in Ordnung momentan. Dann ist es verdunkelt, dann muss dir nochmal ein Bruder oder eine Schwester sagen, einfach was dran ist, für dich beten, damit das wegkommt. Das ist wichtig, dass man diese lebendige Hoffnung hat, dass man diese Fröhlichkeit hat. Selbst wenn es in der Welt dunkel aussieht, wir haben allen Grund fröhlich zu sein, weil Jesus lebt, selbst wenn wir auf den Tod zu gehen, Halleluja, nicht? Was soll's denn? Jesus lebt, wir kriegen ewiges Leben im himmlischen Jerusalem, nicht? Sterben ist mein Gewinn, schreit der Apostel Paulus im Philipperbrief. Wunderbar. Also das ist die erste Auswirkung von lebendiger Hoffnung. Und die zweite Auswirkung von lebendiger Hoffnung ist das Lob. Wenn ihr eine Hoffnung hier in dieser Welt erfüllt bekommt, also nehmen wir mal an, ihr seid schwer erkrankt, ihr geht zum Arzt und der gibt sich richtig, richtig Mühe und ihr werdet geheilt. Der Arzt hat euch richtig geholfen. Was werdet ihr dann wohl im Bekanntenkreis über den Arzt erzählen? Also den werdet ihr in allergrößten Farben ausmalen, was das für ein toller Mediziner ist, halt nicht. Dem werdet ihr Lob zukommen lassen, auch wenn er vor euch steht, wird er sagen, danke Herr Doktor für das und das, was er getan hat. Das ist ganz automatisch. Wenn jemand anders uns eine Hoffnung erfüllt hat, dann danken wir dem und dann loben wir ihn. Und genauso ist es bei Gott. Wer durch den Heiligen Geist verstanden hat, dass das ewige Leben für ihn da ist, der wird zum Lobenden. Das ist ein Automatismus. Also das wird nicht verordnet vom Pfarrer, dass der sagt halt, und ihr müsst loben, sondern das ist ein Automatismus. Ein Automatismus, der einfach aus uns rausbricht, wenn die lebendige Hoffnung in uns stark ist. Da dürft ihr euch übrigens auch mal betrachten für euer Leben. Wie sieht denn das aus? Mit eurer Freude, die ihr habt? Und mit eurem Lob gegenüber Jesus Christus? Ist das richtig da? Oder stellt ihr selber fest, naja, da bin ich defizitär? Wenn ihr da defizitär seid, bittet Gott um den Heiligen Geist. Bittet ihn, Herr, schenk mir deinen Geist. Schenk mir diese lebendige Hoffnung. Du musst es selber machen. Wir können das gar nicht tun halt. Weil wenn ihr den Heiligen Geist habt und der stark in euch ist, ihr die lebendige Hoffnung habt und die euch beseelt, dann ist das die Auswirkung, das ist das Ergebnis, dass ihr einfach freudig seid und dass ihr zum anderen Gott lobt. Und wie kommen wir jetzt dazu, zu dieser lebendigen Hoffnung? Und da sind wir beim letzten Punkt der Predigt. Wie kriegen wir Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung? Was kann man machen? wie viel muss man bezahlen halt, nicht? Wie viele Gebete muss man sprechen, was ist nötig, damit man diese lebendige Hoffnung kriegt. Da muss ich euch direkt enttäuschen, ihr könnt gar nichts dazu tun. Das kriegt er vererbt. Die lebendige Hoffnung kriegst du vererbt. Da heißt es hier in unserem Predigtext, nicht? Petrus schreibt hier, wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das ist ein Erbe. Und das wisst ihr, zum Erbe kann man nichts tun. Das ist die Generation vor uns, die uns etwas vererbt. Da kannst du nichts zu machen. Dass deine Eltern dir irgendwann 3 Häuser und 2 Millionen vererben, da kannst du nichts machen. Das ist eben, das fließt dir so zu wie ein Geschenk. Und genauso ist es mit der lebendigen Hoffnung. Da kannst du nichts zu machen. Die kannst du dir nicht irgendwie erlaufen, die kannst du dir nicht erkaufen halt. Die kriegst du von Gott geschenkt. Das ist ein Erbe. Das Einzige, was bei dir bleibt, ist, du musst das Erbe antreten. Es ist auch bei so einem Erbe. Also wenn die Patentante Erna dir, wie gesagt, die 3 Häuser und 2 Millionen Euro vermacht hat, so ist das wunderbar, wenn du das Testament hast. Aber damit du das Erbe antreten kannst, musst du erstmal zum Nachlassgericht gehen und musst einen Erbschein beantragen. Also du musst das schon antreten. Du musst bewusst sagen, ich nehme dieses Erbe an. Zack. Und genauso ist es bei dem Erbe, was uns Jesus Christus erwirkt hat. Für die Wohnstätte im himmlischen Jerusalem. Da haben wir schon Wohnung. Aber dieses Erbe musst du antreten. Da musst du antreten, da musst du bewusst selber Ja zu sagen. Du kannst das auch ausschlagen, so wie du auch eine Erbschaft ausschlagen kannst. Ich habe vor einiger Zeit eine Erbschaft ausgeschlagen halt, nicht? Da, aus meiner alten Gemeinde, da war ein Obdachloser halt, nicht? Um den hatte sich mein Vorgänger ganz intensiv gekümmert als Pastor. Jetzt war der verstorben und hat ein Testament geschrieben, eingesetzt der Pfarrer von Truppach-Seelbach. Und jetzt hatte mein Vorgänger das Erbe schon ausgeschlagen, jetzt war ich aber in der Reihenfolge dran, weil ich auch da war. Jetzt hatten die mich angeschrieben, da rief mein Vorgänger, ich sage, nimm das bloß nicht an. Der war verschuldet bis über beide Ohren, wenn du das annimmst, hast du die ganzen Schulden halt nicht. Bin ich zum Nachlassgericht, habe dann das ausgeschlagen halt nicht. Und genauso können wir auch die Wohnstätte im himmlischen Jerusalem ausschlagen. Die ist da. Nur, das ist nichts, was schlecht ist, sondern was ganz Positives. Nur, die müssen wir annehmen. Da müssen wir noch bewusst sagen, ja, das nehme ich an halt, nicht? Da unterschreibe ich aber mal, ne? Das nehme ich aber an. Und wir unterschreiben mit unserem Glauben. Wir sagen nur, ich glaube daran. Also wir machen nichts, wir glauben es einfach nur. Wir nehmen dieses Geschenk Gottes in Jesus Christus an. Und wenn du das weißt, wenn du das weißt, dass im himmlischen Jerusalem für dich eine Wohnung bereit ist, dass wenn du stirbst, sofort du in Gemeinschaft mit Gott bist und dass dein viel besseres Leben ist hier auf Erden. Da hast du lebendige Hoffnung, wenn du das angenommen hast. Und mit dieser lebendigen Hoffnung, da lässt sich's hier gut leben. Da kannst du breitbeinig durchs Leben marschieren, ganz gleich, was da kommt. Ich habe einen guten Freund, dessen Großvater war sehr vermögend, er war Künstler, Maler, mehrfacher Millionär und er war als Einziger eingesetzt. Er hatte sich mit seinen Kindern verstritten. Er als Enkel war als einzigster Erbe eingesetzt. Und er wusste, egal was ich mache, mir kann nichts passieren, der Opa ist im Hintergrund. Schon jetzt in dieser Zeit, aber auch eines Tages und als er gestorben war, hat er die Bilder für viel Geld, die wurden dann noch viel wertvoller verkaufen können. Riesengeschäft, nicht? Dem ging es gut. Klappte was im Studium? Okay, klappt es nicht? Auch kein Problem. Ich habe die Erbschaft ja im Hintergrund. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das für einen jungen Mann sinnvoll ist, dass er sowas im Hintergrund hat. Aber wie wunderbar, dass wir dieses Leben führen dürfen. Wir haben die ganz große Erbschaft im Kreuz, nämlich das himmlische Jerusalem. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und wenn du diese lebendige Hoffnung hast, dann lässt sich dieses Leben hier ganz anders bestreiten. Und das möchte Gott für dich in dieser Welt mit all ihren Anfechtungen. Apostel Paulus schreibt beim 1. Thessalonicher Brief an die Gemeinde, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Da macht Paulus einen genauen Schnitt und sagt halt, es gibt 2 Arten des Gehens durch diese Welt. Es gibt Menschen, die werden mit dem Tod nicht fertig, die haben keine lebendige Hoffnung. Aber ihr doch nicht, die in Christus seid. Deshalb schreit hin, wir müssen nicht traurig sein. Egal was passiert, auch wenn wir liebe Menschen verlieren, weil wir doch lebendige Hoffnung haben. Es gibt immer für uns ein Licht am Ende des Tunnels, weil Jesus Christus das Licht unseres Lebens ist. Und das möchte Gott auch angesichts deiner Hoffnungslosigkeit, die dich momentan packt, wo du momentan runtergezogen bist, wo du momentan traurig bist und wo der Teufel dich quält. Da will er dir heute nochmal neu sagen, du brauchst nicht traurig zu sein. Hey, ich habe für dich Zukunft geschafft und dir kann letztlich nichts passieren. Ja, jetzt für einen kleinen Moment, aber halt aus. Das große, wunderbare wartet auf dich in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Und du musst nichts tun, diese lebendige Hoffnung zu bekommen, als allein an mich zu glauben und mir zu vertrauen. 4 Punkte zu dieser Predigt, lebendige Hoffnung. Erstens die Notwendigkeit der lebendigen Hoffnung. Zweitens der Inhalt der lebendigen Hoffnung. Drittens die Auswirkung der lebendigen Hoffnung. Und viertens der Zugang der lebendigen Hoffnung. Ich lese uns noch einmal den Predigtext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, dass ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.